Herr Zatzi erzählt uns über Urheberrechte für Rollenspielmaterial. Ich wünsche viel Spaß, viel Freude, viel Erfolg. Danke.
Danke. Ja, erstmal kurz zu mir. Ich bin Katzatzi. Manchmal laufe ich hier auch unter meinem Klarnamen und herum. Genau, ich bin diesmal nicht so sonderlich auf viele Dinge von mir eingegangen, außer dass ich Mitglied in zwei Vereinen bin. Nämlich das eine sind die freien Softwarefreunde, die sich mit offenen und freien Software oder sonstigen Dingen, offenen Zügen oder sowas in der Art beschäftigen. Und dem Ende letzten Jahres frisch gegründeten Pen & Paper Köln e.V. Die wollte ich in dem Kontext einmal erwähnen, weil die beide jetzt zwar nicht den Vortrag beeinflusst haben, aber in einem Kontext halt vielleicht relevant sind. Genau, ich habe ein bisschen was Jura studiert, das habe ich hier drauf gelassen. Allerdings fühle ich mich nicht qualifiziert, in irgendeiner Form juristische Aussagen über insbesondere amerikanische Lizenzthemen zu machen. Ich werde deswegen nicht ins Detail gehen, was genau die amerikanischen Rechte anbelangt, die diese Lizenzen, über die ich spreche, halt alle beinhalten. Aber andere haben das im Zweifel schon getan, aber ich glaube, das juristische Detail ist auch nicht relevant. Es geht vielmehr darum, was sich wie ausgewirkt hat. Genau, KI kommt eventuell, wenn ich dran denke, auch mal kurz drin vor. Ich habe es angeteasert im Disclaimer, aber in einem anderen Kontext, als man es vielleicht denken mag. Genau. Ja, Entschuldigung, ich hatte da noch, ich mache ein bisschen Cosplay manchmal auch und sowas in der Art. Ja, mache noch andere Hobbys, aber egal. Genau, wir wollen eine schöne Abenteuergeschichte erzählen, weil wir beschäftigen uns mit Rollenspielen und ähnliches. Ich hoffe, ihr kennt alle Rollenspiele, darum geht es nämlich jetzt hier so ein bisschen was. Ist irgendjemand hier, der nicht weiß, was Pen & Paper, Rollenspiele, TTRPG oder sonst irgendwas sind? Okay, der zählt nicht. Okay, dann fangen wir mal mit einer kleinen Geschichte an. Und zwar gab es zwei Spieler, das war zum einen der Gary Girax und der Dave Arnston. Die sind relativ bekannt, weil sie nicht weil sie angefangen haben mit irgendwelchen Wargames oder sonst irgendwas in den 60er Jahren zu spielen. Wobei halt Gary Girax halt dann auch nochmal die GenCon gegründet hat, eine große Tabletop-Con in der USA. Und Dave hat angefangen, in das Ganze so ein bisschen was einen Rollenspielcharakter reinzubringen und hat tatsächlich dann 1971 so ein Rollenspiel Blackmoor hervorgebracht, das er dann tatsächlich auf der GenCon mit Gary gespielt hat. Die zwei haben dann darauf gedacht, daraus könnte man was machen und haben sich zusammengesetzt und ein bisschen was regeln und sonst irgendwas überlegt. Und genau, dann hat Gary mit ein paar anderen Leuten oder mit einer anderen Person TSR gegründet und dort wurde dann Dungeons & Dragons veröffentlicht. Dungeons & Dragons dürften den meisten Leuten hier was sagen. Wir bleiben auch in der Welt von Dungeons & Dragons bei meinem Vortrag jetzt hier. Ja, wir haben auch in Deutschland Dinge, aber das Spannende ist dort leider passiert. Genau, wie gesagt, schon sehr alt, schon über 50 Jahre alt. Ja, und leider sind auch die beiden ursprünglichen Autoren mittlerweile auch schon längst verstorben. Sie sind also irgendwann aus der Geschichte ausgestiegen, aber am Anfang hat insbesondere Gary noch eine deutliche Rolle gespielt. Genau, 3 Jahre später gab es dann schon Weiterentwicklungen von D&D. Zum einen gab es ein Basisset, was so in der Box gekommen ist und so sich eher so zum Einstieg, an Einsteiger gerichtet hat. Und das Advanced D&D, was so ein bisschen was das ist, was die jetzt Rollen spielen, eher so als das D&D halt sehen, was dann halt gewesen ist. Das Ganze hat sich dann noch ein bisschen, also es hat sich an fortschrittlichere, für die das Basisset nicht ausreichend gewesen ist, gerichtet. Da gab es dann immer 3 Bücher, unter denen das veröffentlicht worden ist. Player's Handbook, Dungeon Master Guide und Monster Manual hießen sie meistens. Genau, und auch das hat sich dann noch weiterentwickelt, 89. Übrigens, das ist die Zeit, wo in Deutschland die Mauer gefallen ist. Also das ist schon eine Weile halt her. Aber manche Leute erinnern sich vielleicht noch dran. Genau, dann ist auch da eine zweite Version halt schon rausgekommen. Bei den Basic-Sachen sind tatsächlich schon vorher welche gewesen. Genau, es hat sich also ein bisschen was weiterentwickelt. Und genau, dann 1997 ist dann etwas weniger Spielmäßiges passiert, sondern was Technisches passiert, denn es gab ziemlich viel Ab und Auf, was den wirtschaftlichen Erfolg von ja nicht nur dem Spiel selbst, aber halt D&D und sonstiges halt drumherum halt gebracht hat und irgendwann einiges hin und her und auch Konflikte und sonst irgendwas in TSR und 1997 wurde dann TSR von Wizard of the Coast, WOTC genannt, aufgekauft. Und dann wurde auch schon angefangen, an einer weiteren Version zu arbeiten. Bevor das aber veröffentlicht worden ist, ist noch etwas passiert, nämlich Wizard of the Coast selbst ist von Hasbro aufgekauft worden. Und zwar 1999. Jetzt haben wir halt einen großen Spielekonzern, unter dem D&D halt irgendwo drin ist. Am Anfang war so 2000 rum noch WOTC relativ eigenständig oder halb eigenständig darunter, aber nach und nach wurde es halt immer mehr in den Konzern eingegliedert und ist mittlerweile halt auch einer der Digital und Wizard oder Wizard und Digital Sparten halt in Hasbro relativ wichtig und tatsächlich einer der großen Geldbereiche von Hasbro. Genau, und WOTC kennt man auch schon vorher von Magic the Gathering und sie haben später auch Pokémon Card Game halt auch nochmal gekauft. Also es sind auch nochmal größere Dinge, die halt bei WOTC gewesen sind. Nur zur Einordnung, mit wem wir es hier zu tun haben. Genau. Aber mit dem Kauf von TSR und eben dem Neustart unter WOTC und dem Angang der Third Edition hat sich einiges getan tatsächlich. Es wurde die beiden vorher gesplitteten Versionen im Prinzip wieder zusammengeführt, die Regel gemerged. Teilweise waren sie sehr unbalanced am Ende von der zweiten Edition und es wurde halt ein bisschen was vereinfacht, was in dem Advanced-Bereich drin gewesen ist und konsolidiert. Genau, es gab weiterhin die drei Kernregelwerke, also Player's Handbook habe ich jetzt immer nur als Beispiel genommen, wenn ich hier Bilder habe. Und es gab noch einen interessanten weiteren Move dabei, nämlich auch in der Software-Community gab es nämlich schon Ansätze von Open Source. Viele derer, die Rollenspiele gemacht haben, waren irgendwie nah dran an den Software-Leuten, an den Nerds, an den Freaks und haben das mitbekommen. Und es gab auch schon die ersten Ansätze, bevor WOTC eingestiegen ist in die ganze Sache, aber WOTC hat tatsächlich dann das Ganze gedacht, unter einem Open Game Movement zu veröffentlichen, also da einzusteigen. Und zwar hat der Vice President damals halt eben auch, gab es ein Zitat, das habe ich jetzt versucht, ein bisschen was in Deutsch zu formulieren. Das war halt ein Ökonom, also das war halt keiner, der jetzt irgendwie Großspieler gewesen ist, sondern wirklich aus wirtschaftlichen Gründen halt gesagt hat, es gibt einen Business Case, dass wir das Ganze als Open Source halt machen im Gaming-Bereich. Also Open Source im Gaming ist tatsächlich ein Business Case, weil wir können damit klare Policies etablieren, mit denen halt andere mit unserem Source-Material halt arbeiten können und dass klar ist, was erlaubt ist und was eventuell nicht erlaubt ist. Sie wollten es nicht vollständig unter Open Source machen, aber weil halt immer noch das Business Case heißt halt immer noch irgendwie Geld verdienen, aber trotzdem halt offen, dass andere das halt weiter verwenden können und klar geregelt ist, was halt mit dem Copyright-Material halt passieren darf. Und das Ganze eben auch, um halt die unabhängige Content Creation rund um D&D zu scharren und aufblühen zu lassen und ein großes Netzwerk entstehen zu lassen. Das Ziel war im Prinzip, ein großes System dann zu haben, wo halt ganz viele Leute was einspielen und natürlich D&D für WOTC halt im Zentrum dann steht. Also wirklich ein Business Case, aber für offene Software und es wurde klar, Gaming, es wurde da halt dann 2000 so gesehen. Es wurde da auch das D20-System eingeführt. Das ist eine Vereinfachung nochmal, das halt hauptsächlich mit dem sogenannten D20 bzw. W20 in Deutsch, dem 20-seitigen Würfel halt gewürfelt wird und auch klar ist, dass 20 gut und 1 schlecht ist, was vorher sehr durcheinander war und auch andere Würfel gehabt hatte und ähnliches. Und außerdem gab es ein D20-Logo, das man dann, wenn man diese Lizenz sich dann gekauft hat, dass man da mitmachen konnte oder unter die Lizenz gegangen ist, halt auch platzieren musste, durfte, sollte auf den Produkten, um halt klar zu machen, mein System, mein Spiel, mein Content, was auch immer es ist, kann ja auch Bücher sein und Literatur, ist halt D20-kompatibel, geht in diese Welt rein und wenn ihr das macht, könnt ihr im Prinzip das Gleiche machen, was ihr bei D&D macht, aber ihr könnt mal ein System spielen oder ich füge halt was zu D&D dazu und ähnliches, was auch dann von vielen Leuten auch angenommen wurde. Und wie gesagt, das Ziel war eine geteilte Regelbasis für viele Ansätze zu haben für viele Welten, für viele Systeme und ähnliches, aber dass halt so der Kern identisch ist und man nur einmal lernen muss, wie man denn spielt und dann halt all diese Spiele spielen kann. Natürlich so von wegen mit der Spinne D&D im Zentrum, wo dann halt alle irgendwie so ein bisschen was danach hin divergieren, aber halt trotzdem halt auch andere draußen was machen können. Genau, und da kam dann die OGL dazu, die Open Game License, und die hat zwei Arten von Content unterschieden. Zum einen eben die Spielmechaniken, Methoden, Prozeduren, Prozesse, sonst irgendwas in der Art, also nicht im Software-Denken, sondern halt so, wie würfel ich einen Charakter, wie baue ich dies, wie entscheide ich irgendetwas in die Richtung, also so die Regeln und ähnliches. Und das ist halt alles darunter, solange es nicht Produktidentität ist. Und die Produktidentität sind sozusagen alle Trademarks, alle Namen, Logo, Charaktere, Stories, was auch immer in dem Bereich halt ist. So was halt speziell halt nochmal schützenswert so in diesem klassischen buchartigen Content dann nochmal so irgendwie ist, was man halt im Zweifel auch in der Geschichte schreiben würde, so in die Richtung, oder halt trademarken würde. Genau, diese ganze Lizenz ist dann perpetual gewesen, das ist so ein Begriff, der sich dann irgendwie rausgebildet hat. Wir sind relativ früh noch in der ganzen Lizenzthematik. Weltweit royalty-free, also man muss halt nichts dafür zahlen, und nicht exklusiv, das heißt, es können noch weitere Lizenzen dazukommen, wenn man halt haben möchte. Und ja, man darf halt darunter dann D&D dann nutzen. Perpetual heißt, dass es immer weitergeführt wird und nicht halt nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht, sondern dass man halt immer weiter und weiter und weiter die Lizenz nutzen darf. Das ist halt ein neuer Ansatz. Gab es halt vor in dem Bereich noch nicht. Also vorher waren auch alles ganz normale, strikt copyrightete Sachen, die ganzen Lizenzen, die ganzen Bücher davor. Genau. Relevant ist dann immer noch die System Reference, das Systems Reference Dokument, was es für jede dann kommende Version von D&D gegeben hat. Da ist nämlich dann, da habe ich die Slide ein bisschen was kaputt gemacht. Okay, stimmt jetzt nicht, da fehlt irgendwie der Slide, der Inhalt. Da ist im Prinzip so das Spezielle, was halt wirklich dieses Produktidentität und sowas drunter gewesen und die speziellen Regeln und alles mögliche. Also da ist das genau beschrieben. Das ist das Spezielle, was halt für dieses Regelwerk jetzt gerade ist, was gerade veröffentlicht wird. Die Regeln, die Charaktere, die Klassen, was auch immer, ist dann da drin. Und diese SRD wird dann unter die OGL halt gestellt. So funktioniert das Ganze dann halt. Und für jedes weitere System gibt es halt so eine SRD, und die kann halt aufwendiger oder weniger aufwendig und ähnliches halt sein. Aber das gilt auch für alle anderen, die dann jetzt in diesem Kontext hier erwähnt werden. Dann kam 2004 mal so ein bisschen was die Frage auf, inwieweit halt die OGL beendet werden könnte. Das hat WOTC ganz klar beantwortet mit, ja, steht ja in Section 9 der OGL drin, dass halt frühere Versionen im Zweifel halt weiter gelten und Leute halt einfach weiter unter der alten Version halt weiter veröffentlichen können. Und das heißt, WOTC kann zwar Dinge verändern, weil WOTC hat immer noch das Recht, das war eine Lizenz unter WOTC, die OGL, hat immer noch das Recht halt an der OGL, aber wenn sie was verändern, heißt es ja nicht, dass die Community mitgehen muss. Das heißt, wenn die Community das nicht will, dann passiert das halt auch nicht. Das war zu 2004 der Stand von WOTC. Interessanterweise dann, jetzt wieder ein paar Schritte zurück zeitlich, 2002, also 2 Jahre nach der OGL, ist die Creative Commons halt ins Leben gerufen worden. Die gab es vorher noch nicht. Das heißt, die Open Game Lizenz, die wir hier gesehen haben, ist älter als unsere Creative Commons, die wir halt hier im Softwarebereich dann so als haben. Was ich schon recht spannend finde. Ich muss 2002 auch noch aus einem anderen Grund erwähnen, das ist im Zweifel jetzt noch nicht ganz klar, aber es gab 2002 eine Ausgliederung aus WOTC. WOTC hat immer auch 2 Magazine herausgegeben, die regelmäßig erschienen sind, ich glaube monatlich oder so, oder 2-monatlich, Dragon und Dungeon. Und da sind halt immer so abgeschlossene Abenteuer drin gewesen, Fortentwicklungen, Regelvorschläge, bla bla bla, Geschichten und ähnliches. Das haben sie, diesen Kontext, dieser monatlichen, turnusmäßigen Content, haben sie dann halt ausgegliedert, und die das vorher halt bei WOTC gemacht haben, haben das tendenziell danach bei Paizo weitergemacht. Paizo ist dann halt eine neue Firma gewesen, die dann gegründet worden ist. Und die haben halt erstmal primär diese Magazine halt fortgeführt und haben nachher auch ein paar andere Sachen dazu gemacht. Das ist 2002 passiert. 2003 kam dann ein Update für die Version 3. Das war so ein Halb-Update. Das ist kein kompletter Versionssprung, weil halt eigentlich die Game-Mechaniken halt ziemlich nah gewesen sind. Es sind einige Fehler korrigiert worden, einiges angepasst worden, was die Spieler halt kritisiert hatten. Einige, die Klassen, wie sie zusammenspielen, halt nochmal ein bisschen was überarbeitet worden. Insbesondere der Dungeon Master Guide wurde nochmal sehr, sehr, sehr überarbeitet, zusammengefasst und konsolidiert. Was war vorher in vielen Einzeldokumenten gewesen. Und diese, das habe ich noch miterlebt damals. Die Version ist eigentlich auch sehr gut von der Community angenommen worden, also von den Spielern. Es war auch kein Muss, man hätte halt auch weiter, also man konnte auch weiter das Material von 3 verwenden, aber 3.5 war halt schon so interessant, dass man eigentlich Bock hatte, das zu spielen. Zumindest war das so mein Eindruck und ist eigentlich so in der Szene halt auch gewesen. Also auch wenn das halt so kurz nach nur 3 Jahre später gewesen ist, ist 3.5 halt eigentlich ganz gut angenommen worden, aber es war ja auch kein Wechselzwang, man konnte ja auch dabei bleiben und auch der ganze Zusatzcontent, der war auch relativ unabhängig davon, weil es die gleichen Welten gewesen sind und ähnliches und also was halt andere dazu gebaut haben, hat halt dazu gepasst. Genau, dann 2007 auch wieder mal was mit Paizo nochmal. Wie gesagt, wir hatten gesagt, dass sie Dragon und Dungeon dahin ausgegliedert hatten und 2007 kündigen sie dann Paizo die Weiterveröffentlichung dieser Sachen, nehmen das wieder selbst in die Hand und machen es dann rein digital, weil das war so, jetzt ist alles digital, jetzt ist alles wichtig, jetzt können wir das alles wieder selbst machen und müssen halt nicht drucken. Und Paizo stand dann relativ ohne da und hat dann sich überlegt halt, ja okay, das ist das, was wir halt können und haben dann die Pathfinder Adventure Path Reihen herausgebracht, wo sie dann halt auch das, was sie im Prinzip vorher gemacht haben, Abenteuer halt veröffentlicht haben und auch sonstiges Content weitergemacht haben. Eine Presseerklärung dazu habe ich unten verlinkt. Das meiste andere, was ich habe, kann man halt auch relativ einfach noch über Wikipedia halt bekommen als Referenzen. Wie gesagt, ist alles schon relativ alt, darum steht es alles bei Wiki. Ein paar andere Sachen habe ich halt immer mal ab und an verlinkt. Genau, da spielt Paizo nochmal rein, habe ich das nochmal erwähnt, weil die spielen nachher noch eine größere Rolle. 2008 kam dann D&D 4th Edition, vierte Version. Das war jetzt dann nur 5 Jahre, nachdem es die schöne 3.5 Version gegeben hat. Anlass für das Ganze war so ein bisschen, was das ein anderes Spiel so rumgereistert ist, nämlich WoW, was ganz viele Spieler so auch gezogen hat und dann so Wizard sich gedacht hat, vielleicht können wir ein bisschen was davon abschöpfen, ein bisschen was in die Richtung gehen. Sie haben ein paar Mechaniken davon abgeschaut und wollten so ein bisschen was die MMORPG-Spieler so ein bisschen was anträgern. Das war so ein bisschen was der Auslöser dafür. Sie haben Balancing geändert, sie haben es sehr viel klarer strukturiert, was der Kampf halt anbelangt. Das war aber dann sehr, sehr, sehr kampflastig, sehr fast schon, dass man mit Miniaturen spielen musste. Ich kenne es tatsächlich selbst nicht. Ich habe das jetzt nur aus Hörensagen und Zusammenlesen halt, wie 4th Edition gewesen ist. Und das Ganze wurde auch noch erweitert bis Level 30. Genau, das war so ein bisschen was dann gekommen ist. Genau, so. Und ja, sie haben das Ganze nicht mehr unter der OGL gemacht, sondern unter einer neuen Lizenz, nämlich unter der GSL. Die waren nicht mehr kompatibel mit der OGL, die sie ja zur dritten Version eingeführt haben. Es war immer noch irgendwie kostenfrei und war aber eingeschränkt auf sehr, sehr engen Content, den man damit halt nutzen durfte. Die Regeln waren da nicht mehr drin, an die konnte man halt nicht mehr dran, die durfte man auch nicht mehr wieder veröffentlichen oder sonst irgendwas in der Art, nur noch im Prinzip so ein bisschen was um diesen Trademark-Zeug. Also die SDR war sehr, sehr klein und auch nur das war da drunter. Man musste halt ein Logo dann halt sozusagen mitkaufen, was man auf eine bestimmte Art platzieren musste. Und WotC hat sich dann halt auch vorbehalten, jederzeit die Lizenz anpassen zu können oder ändern zu können. Das heißt, man hat halt heute gesagt, ja okay, produziere was dafür. Ja, und morgen ist dann plötzlich die Lizenz anders und muss was dafür zahlen oder was auch immer dann. Ja gut, das war halt eigentlich, das war halt für viele so ein bisschen was unsicher. Genau, und dann war es auch noch, dass wenn man Rechtsstreite halt mit WotC hat, man halt auch relativ schlecht dasteht. Das war relativ eingeschränkt und im Zweifel hätte man die Gerichtskosten halt auch übernehmen müssen. War eine sehr enge Lizenz. Genau, kommt gleich dann noch ein bisschen was Kommentar dazu. Aber die Frage ist, was jetzt Paizo gemacht hat. Diese andere Firma, die ich erwähnt hatte. Die hat dann jetzt ja ohne alles dagestanden. Sie wollten, waren unsicher, halt, ob sie halt irgendwie auf vierte Edition mitmachen wollten. Die Mitarbeiter tatsächlich meinten so, wir wissen halt nicht, ob das geht und was halt ist und überhaupt. Wir haben so viel guten Content unter der OGL. Das ist unsere Basis, mit der wir halt zusammenarbeiten, wo wir drauf unser Content aufgebaut haben. Und dann hat sich tatsächlich Paizo für einen sehr mutigen Schritt entschieden, nämlich weiter unter der OGL zu bleiben und ein eigenes System, nämlich dieses Pathfinder-System, unter der OGL weiter zu veröffentlichen, bei ziemlich nah an dem D&D 3.5 zu bleiben, ein bisschen was aufzupolieren, ein bisschen was Balancing hineinbringen. Und daran haben sie gearbeitet. Sie hatten ursprünglich vor, halt das Ganze zu veröffentlichen, in Richtung 4 zu gehen, aber haben sich dann halt dann doch entschieden, weil die Mitarbeiter halt entsprechend drauf gewesen sind, dass sie das riskieren wollten, dass sie halt unsicher mit der Vierer waren. Insbesondere, da sie auch keine Vierer zur Verfügung gestellt bekommen haben im Vorfeld, haben sie halt einfach sozusagen eine zweite Version von D&D 3 gemacht, die dann auch häufiger D&D 3.75 genannt wurde in der Community. Und da so ist Pathfinder hier ins Leben gekommen. Also das, was vorher mal so ein bisschen was ausgegliedert und dann plötzlich im Nirgendwo gelandet ist, hat dann eben das, was dann vor, dann zwischendurch halt sich daran festgeklammert haben, dann zu einem System ausgebaut. Genau. Und das geht halt dann, weil es halt die OGL gegeben ist. Und bei der sind sie dann auch geblieben. Wie haben die Spieler darauf reagiert? Naja, also Pathfinder hat dann tatsächlich mal D&D relativ häufig überholt, und zwar immer wieder und immer wieder und immer wieder, weil die vierte Version jetzt halt nur so begrenzt angekommen ist, aber viele Spieler halt dabei bleiben wollten bei dem 3.5er, weil das war ein tolles System, das hat Spaß gemacht. Und so ist tatsächlich ein Shift gekommen von D&D zu Pathfinder, dieser kleinen Bude, die halt diese Magazine herausgegeben hat. Und tatsächlich war es halt auch für alle anderen, die halt unter der OGL veröffentlichen haben, waren auch ein bisschen was zögerlich, ob sie dann halt unter das neue System und die neue Lizenz gehen sollten, weil eigentlich musste man dafür halt dann auch die OGL dann im Prinzip aufgeben und das aufgeben, was man als Content darunter hatte. Und dann haben halt auch andere ein bisschen was drumherum gemacht. Also jetzt nicht so viel um Pathfinder, aber prinzipiell war das halt, hat Pathfinder im Prinzip die D&D 3.5 Community um sich geschart. Gewollt, ungewollt, sei mal dahingestellt. Sie haben jetzt auch da nicht groß viel Stimmung gemacht, tatsächlich. Aber es ist halt das, was passiert ist. Und wie gesagt, sie haben halt in diversen Quartalen Top-Selling sind sie halt gewesen, und tatsächlich auch haben sie diverse Awards und Ähnliches halt eingesackt. Es ist halt, wie gesagt, auch noch ein kleines bisschen mehr gepolished gewesen als 3.5, deswegen war ein bisschen was Balancing nochmal reinbekommen. Tatsächlich, Disclaimer, ich spiele derzeit in der Pathfinder 1, also das, was das ist, Runde. Ich habe aber früher eben auch D&D-Sachen gespielt und auch spiele ich auch immer noch zwischendurch. Also ich bin jetzt nicht, also ich mache beides, so nach dem Motto. Aber ich, genau, das ist halt was, was spannend gewesen ist. Das hat natürlich dann bisschen was auch die Frage gestellt, wie ist jetzt die GSL halt bewertet worden, so ein bisschen was. Und sie ist halt nicht nur von Paizo, sondern auch von anderen lauwarm aufgegriffen worden. Und auch Andy Collins, das ist auch ein relativ wichtiger Entwickler gewesen, der dann halt, glaube ich, nachher, ich habe es mir aufgeschrieben, Development Manager für D&D gewesen ist, so um den Zeitraum, wo die vierte Edition rausgekommen ist. Der hat dazu gepusht, dass eigentlich doch weiterhin irgendwie sowas wie die OGL verwendet wurde für die vierte Lizenz. Weil sie eben genau schon das Risiko, er dann schon das Risiko gesehen hat, dass man doch einen Teil der Kunden damit zurücklassen würde und einen Teil der Community zurücklassen würde. Und das hat er dann 2011 dann auch im Rückblick dann auch nochmal gesagt und gemeint, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, die OGL zu killen, aber irgendwas Ähnliches in die Richtung zu machen, aber nicht so einen Frankenstein-Monster offene Lizenz, wie halt die GSL gewesen ist. Wie gesagt, kann halt andauernd von WotC geändert werden. Im Zweifel muss man vielleicht doch mal irgendwas zahlen. Man darf halt nur ganz eng Dinge machen und ist sehr eingeschränkt. Also das, im Nachhinein wird das halt auch nicht mehr so als positiv angesehen von den Leuten, die halt wirklich bei D&D gewesen sind. Aber wie gesagt, D&D ist dann halt nur ein Teil gewesen in einem größeren Konzern. Und andere hatten dann wahrscheinlich andere Business-Ideen. Genau, generell die Bewertung von D&D 4. Edition. Die Konzepte sind halt als sehr taktisch fokussiert angesehen worden und es hat dann, wie gesagt, zu der Spaltung der Spielerbasis geführt und Andere Publisher haben sich dem Ganzen halt auch nur sehr wenig angezogen. Es sind ein bisschen was eingeschlafen dann und haben eher andere Dinge gemacht, eigene Dinge gemacht oder so etwas. Es gab ein, zwei, die dann halt auch noch auf den Zug mit aufgestiegen sind, aber die meisten haben den Bogen um die vierte Edition gemacht. Und das wurde dann auch eigentlich von der ganzen Szene dann auch so angesehen, dass da tatsächlich die GSL-Lizenz mit eine relevante Rolle gespielt hat, dass eben die Leute im Prinzip ihre Finger von dem System gelassen haben. Nicht unbedingt die Spieler, aber halt alle Publisher drumherum, die natürlich dann auch wieder die Spieler angesprochen haben und denen im Zweifel Alternativen gegeben haben, wie beispielsweise Paizo mit Pathfinder. Und insgesamt ist auch die Version nicht bei den Spielern wirklich beliebt und sie hat einen sehr schlechten Ruf mittlerweile. Wobei gerade aktuell wieder ein paar Leute anfangen, sie ein bisschen was auszuprobieren, aber ja. Insgesamt war das kein so gutes Ding. Darauf wurde dann halt auch dann von WotC wieder reagiert, nach einer Weile, 2014, ist schon ein bisschen was später, aber das wurde dann wieder eine neue Version herausgegeben, die fünfte Edition, die auch wieder zur OGL zurückgekehrt ist tatsächlich. Das heißt, es hat tatsächlich gewirkt, dass halt die andere Lizenz nicht so wirklich funktioniert hat. Wieder mit drei Regelbüchern, genau, die vierte Edition hatte auch irgendwie sehr viel mehr Regelbücher irgendwie. Es gab diverse Vereinfachungen, also ich weiß nicht, wer von euch kennt D&D 5. Edition. Oh, gar nicht mal so viele, cool. Also was ist da halt speziell neu eingeführt worden ist, ist das Advantage-Disadvantage-System. Das heißt, wenn man halt anstatt irgendwelche Status Sachen auf irgendeinem auf einen Gegner zu haben oder auf sich selbst zu haben, also dass man halt irgendwie was, keine Ahnung, jemanden stunt oder was auch immer halt macht, hat man halt einen Advantage, hat man einen Vorteil oder wenn man oder hat einen Nachteil, wenn das bei einem selbst passiert. Und wenn man halt Advantage hat, würfelt man mit zwei Würfeln und das bessere Ergebnis genommen. Umgekehrt rum würfelt man halt mit zwei Würfeln und das schlechtere Ergebnis wird genommen. Das ist so eines der starken Dinge, die man halt damit assoziiert. Viele, viele andere Sachen wurden auch vereinheitlicht und vereinfacht. Feeds wurden rausgenommen und ähnliches. Also sehr viel einfacher als die Sachen davor. So ein bisschen was klein, ein bisschen mathematischer oder Statistik-Ansage, dieses Advantage und Disadvantage ist sehr, sehr heftig und es gibt halt entweder ein oder aus, führt deswegen halt zu sehr schwankenden Ergebnissen teilweise, aber Leute haben Spaß dran. Diese Edition wurde wieder sehr, sehr gut aufgenommen 2014. Es wird eine irre Community drumherum gebildet. Es sind ganz, ganz viele Publisher auch gewesen, die irgendwas dafür gemacht haben. Ganz, ganz viele YouTuber, die halt auch Dinge gemacht haben, aufgegriffen haben oder halt bei anderen Sachen. Also ganz, ganz viel Content auf allen möglichen Leveln sind gebaut worden. Es gab auch die Möglichkeit, eine Plattform halt, Dungeon Master irgendwas, wo man halt auch selbst was veröffentlichen kann, auch halt mit dann unter WotC Sachen, dass es halt ein bisschen was, die haben zwar was Geld dafür bekommen, aber man konnte halt auch dann Geld dafür bekommen und ähnliches. Es gab diverse virtuelle Tabletops und ähnliches. Super, super viel Content, was da drum entstanden ist. Blühende Szene, beliebtes Ding und das, was halt unter D&D aktuell läuft, ist im Prinzip diese fünfte Edition, der man relativ häufig begegnet, wenn man in der Szene halt irgendwie, also wenn man halt irgendwas mit D&D zu tun hat. Super beliebt. Genau, was hat Paizo gemacht? Immer mal wieder Fragen. Die haben dann 2018 und 2019 dann festgestellt, sie hatten halt diese tollen Verkaufszahlen, das ist dann aber irgendwie nachher dann wieder von D&D überholt worden, also die fünfte Edition hat tatsächlich die Leute was von sozusagen der 3.5-Ecke in Richtung 5 abgezogen und es gab eine deutliche Überarbeitung von den Regeln. Es ist tatsächlich nicht mehr kompatibel, die neue Version, die herausgegeben worden ist, nämlich Pathfinder Second Edition, nicht mehr kompatibel mit 3.5, nicht mehr kompatibel mit den alten D&D-Sachen. Es ist eine sehr, sehr krasses Balancing durch alles gezogen worden, sehr viel Vereinheitlichung von Konzepten, sehr strukturiert, ein paar neue Spielmechaniken, die es so vorher noch nicht gegeben hat. Genau, und es wird weiterhin unter der OGL veröffentlicht. Generell wurde bei dieser ganzen Überarbeitung die Abhängigkeit von D&D reduziert. Alle Formulierungen von allen möglichen Regeln und sonst irgendwas sind von Paizo neu geschrieben worden. Sie haben halt ganz bewusst da zu dem Zeitpunkt sich schon entschieden zu sagen halt, nee, Wir machen das Ganze nochmal neu von frisch auf. Viele, viele Konzepte sind natürlich übernommen worden. Viele Sachen sind identisch. Auch tatsächlich viele Zaubersprüche. Vieles, wenn man D&D kennt, kann man sehr schnell halt da auch einsteigen. Auch von der ersten Version kann man zur zweiten Version kommen. Hat ein paar andere Sachen, aber also man fühlt sich in der Welt. Es ist aber ein bisschen was anders. Und es ist halt eine neue Version tatsächlich und tatsächlich eigene Sache unter der UGL halt. Und das Paizo halt damals halt weiterhin hat sich fest an der UGL festgehalten und hat eigene Dinge gemacht. Jetzt schon das zweite System. 2021 dann hat dann Wizards angekündigt, irgendwie so One-D&D zu bringen. Das war damals der Name, unter dem das so ein bisschen was lief. Das sollte irgendwie abwärtskompatibel zu D&D 5. Edition sein. Also das, was halt alle geliebt haben. Es kamen da auch so Sprüche wie von wegen D&D 5. Edition ist unsere beste Version. Da wollen wir halt nichts dran ändern, aber wir wollen was dran ändern irgendwie so, weil wir machen ja doch eine neue Version, aber eigentlich ist das so die beste Version, die es gibt. Das ist das beste Spiel, was es gibt. Und ja, es wurde auf jeden Fall angekündigt halt für 2024, was das 50. Jubiläum von D&D gewesen ist, halt eine neue Version halt zu bringen. Es gab dann aber immer so die Gerüchte, was genau jetzt kommen soll oder nicht kommen soll. Irgendwann wurde dann halt auch irgendwas Playtest-artiges angefangen. Aber es war halt immer so in der Szene ein bisschen was unruhig, was jetzt genau passiert. Es gab da immer schon Gerüchte, dass eventuell die UGL wieder beendet werden sollte. Und dann gab es einen Fireside-Chat, der sich an die Investoren gerichtet hat. Also das ist so ein typisches Ding, was man halt so Richtung, also von Hasbro so mit den, wer da halt alles Geld hat, da reingegeben hat, gerichtet hat. Nicht an die Spieler, sondern an die Geldgeber. Unter anderem BlackRock übrigens ist Hasbro zu einem größeren Teil beteiligt. Und da ist dann halt unter anderem gesagt worden, dass D&D zwar halt wichtig und ein großer Brocken halt von Hasbro halt ist, aber D&D, was die Monetarisierung anbelangt, underperformt. Da könnte man halt sehr viel mehr draus machen. Eine Sache, die festgestellt worden ist, ist, dass halt das Material, was sie halt verkaufen, größtenteils von den Spielleitern gekauft wird. Ich weiß nicht, kennt hier irgendjemand keine Tabletop-Spiele? Gut, dann wisst ihr ja tendenziell, dass man das so spielt, dass da typischerweise ein Mensch halt sich ein bisschen was Gedanken gemacht hat, was so in der Welt, so in der Session, die man gerade da so abhält, passiert. Also der hat sich das ausgedacht und hat sich das im Kopf und hat im Zweifel ein Abenteuer gekauft, um sich das anzulesen und das dann halt den anderen darzustellen. Und die anderen haben typischerweise weniger Ahnung, was passieren könnte, aber haben halt der Ahnung davon, was ihr eigener Charakter denn so machen wollen würde. Und versucht das umzusetzen, was dieser Charakter halt macht, während der Spielleiter oder die Spielleiterin eben die Welt darstellt, die Rätsel darstellt, das Voranschreiten von allem anderen, alle anderen Charaktere und sonst irgendwas halt in der Hand hat. So, und das ist natürlich in den Büchern, die verkauft werden, dann halt alles drin. Und es ist irgendwie relativ logisch, dass im Zweifel halt diese Spielleiter sich dieses Material kaufen, aber nicht unbedingt die Spieler. Das haben sie halt aber festgestellt, dass das der Fall ist, dass hauptsächlich diese Spielleiter, die Dungeon Masters, sich das halt kaufen. Und sie haben dann auch festgestellt, aber wir haben viermal mehr Spieler so durchschnittlich, als wir Spielleiter haben. Ja, typischerweise wird halt ein Spielleiter, so die klassische Runde ist halt ein Spielleiter mit vier Spielern. Ja, ist jetzt naheliegend. So, und im Zweifel, manches Material will eine Runde halt auch nur einmal kaufen. Das kann man da dann, man sitzt gemeinsam an einem Tisch und kann sich das halt teilen. Okay, so langsam Pandemiezeit, aber trotzdem wird dann ins Online gegangen, aber ist ja auch egal. Trotzdem ist es so typischerweise so, man teilt sich halt die Regeln, die man dann da so hat. Tatsächlich war es auch so, dass halt eine Online-Plattform gegeben hat, die sie da auch schon gekauft haben, D&D Beyond. So ein virtueller Tabletop, aber auch Charakterbau ähnliches, da konnte man sich halt auch Regeln dazu kaufen, also dass man welche Regelbücher man hatte, konnte man sich dazu kaufen und da konnte sich zu dem Zeitpunkt halt der Spielleiter konnte dann oder die Spielleiterin, also der Dungeon Master konnte halt einzelne Regeln halt kaufen oder die Regeln kaufen und mit der Spielrunde, die ja dann da drin stattgefunden hat, dann auch teilen, also nicht beliebig weit, aber halt mit der Spielrunde konnte das halt auch geteilt werden. Das haben sie halt festgestellt und sie waren so der Meinung, ja, aber wenn wir halt wir sehen jetzt halt, dass es diese ganzen mobilen Games gibt und sonst irgendwas, wo auch diese ganzen Microtransactions und sonst irgendwas sind. Das könnte man ja dann irgendwie auch mit den Spielern was machen. Also diese Spieler geben zu wenig aus, so nach dem Motto, warum geben nur die Spielleiter was aus? Die Spieler sollen da sind ja viel mehr, da könnte man ja viel Geld rausholen. Was so begrenzt meiner Meinung nach nur irgendwie so ein Verständnis für die Szene darstellt. Aber gut, ja. Und wenn man dann auch mal so an die mobilen Spiele denkt, die teilweise Free-to-Play sind, da gibt es halt auch Leute, die halt so diese Wale, die da Geld ausgeben. An wen optimieren dann diese Free-to-Play Microtransaction-Spiele denn? Die optimieren ihr Spiel-Content typischerweise für die Wale und nicht für die wenig Zahlenden. Also auch das ist ein bisschen was ein seltsamer Ansatz, dass sie jetzt versuchen, an die weniger Zahlenden dran zu gehen und nicht das Spiel zu optimieren und das interessant zu machen für die Spielleiter. Sondern tatsächlich sagen, ja, nee, wir wollen an die Spieler dran gehen. Genau. Sie hatten dann noch so ein paar andere Ideen, was sie da machen wollten. Sie wollten halt Geld auch noch dadurch holen. Es gab dann halt bevorstehend war halt auch ein Film, mit dem sie halt neue Leute ziehen wollten, den D&D-Film. Und Baldur's Gate 3, das Spiel stand halt auch nochmal aus. Und sie hatten, wie gesagt, dieses, hatte ich gerade schon mal kurz erwähnt, D&D Beyond gekauft. Mehr oder weniger gezwungen halt in diesem Kontext auch so langsam so. Es gibt Gerüchte, dass die halt nicht das ganz so freiwillig verkauft haben, weil halt diese One D&D anstehen sollte, die neue Version anstehen sollte. Und halt, ja, was sie gesagt hat, ja, wir verlängern halt für euch nicht mehr, dass ihr das halt auch noch für One D&D machen dürft. Verkauft uns lieber das Ding. Also es gibt zumindest die Gerüchte, dass das so gelaufen ist. Ich habe da jetzt keine Quellen geschafft zu finden, aber das steht halt im Raum. Auf jeden Fall hat WotC dann eben D&D Beyond gekauft, diese Plattform gekauft und da wollten sie dann halt auch diese Monetarisierung halt ein bisschen was pushen und eventuell dann da halt noch eine schöne weitere Plattform halt rausbauen. So schön mit 3D wurde angekündigt, dass man doch schön 3D da machen könnte. Genau, parallel liefen dann halt auch noch weiterhin diese schönen Playtests ab, wie man dann halt dieses Spiel einführt. Das waren aber immer nur Regeländerungen, die getestet worden sind fürs Players Handbuch oder auch mal Monster Manual ist, glaube ich, auch vorgekommen. Kein einziges Mal der Dungeon Master Guide, also an die Spielleiter-Sache wurde halt relativ wenig gedacht und zumindest aus der Richtung derer, die so ein bisschen was mehr Pathfinder spielen oder sowas in der Art, aber auch generell in der D&D-Community wird es eigentlich so gesehen, dass halt viele Regeln relativ unklar sind und man bei D&D dazu neigt, House Rules zu machen, weil einfach nicht klar ist, was das Ganze halt wieder eine Situation aufzulösen ist, weil es in den Regeln einfach nicht drinsteht. Wenn da jetzt halt jemand, keine Ahnung, irgendwas macht, muss halt der Dungeon Master relativ kurzfristig entscheiden, was denn jetzt ist. Oder man baut sich halt in einer Gruppe halt eine House Rule. Das ist ganz, ganz üblich in der D&D-Community, halt alles Mögliche zu House Rulen und eigene Entscheidungen für den eigenen Tisch zu machen. Und manche House Rules sind auch bekannter als die eigentlichen Regeln, so es da eine Regeln dahinter gibt. Die Unterstützung für Dungeon Master ist begrenzt in 5. Edition. Das sagt jetzt nicht, dass es nicht da ist. Man kann da definitiv schon einiges machen, aber im Verhältnis zu anderen Spielen ist sie halt nicht so wirklich gegeben. Wurde dann, wie gesagt, in den Playtests auch nicht wirklich aufgegriffen. Genau. Sie hatten halt auch angekündigt, dann halt, diese schönen 3-4 Säulen zu machen. Nämlich eine Säule war ja eben auch nochmal, dass man eventuell halt so ein bisschen mit den Lizenzen was macht. Das ist so ein bisschen was, ja, wenn man die Version ändert, dann halt mit den Lizenzen auch nochmal was ändern kann. Das stand dann so ein bisschen was im Raum. Und wenn man halt mit den Geldgebern spricht, möchte man ja eine schöne Message schicken, so von wegen, hey, wir können da halt ganz viel Geld produzieren. Wenn man mit den Spielern spricht, möchte man sagen, ja, es bleibt alles so, wie es ist. Und wenn man halt mit der Publisher-Community drumherum halt spricht, mit den ganzen Content-Kreatoren, denen will man sagen, naja, also wir ändern da jetzt schon was, ihr müsst mit uns im Zweifel nochmal eine neue Lizenz halt ausmachen oder was auch immer. Genau. Deswegen war dann so ein bisschen was, das kam jetzt ein bisschen spät. Einschätzung der OGL. Genau, das war 2023 auch nochmal, hat mich jetzt in meinem Redefluss unterbrochen. Mache ich ein bisschen später nochmal. 2023 kam dann auch tatsächlich ein Leak, der nie wirklich bestätigt worden ist, aber ein Leak, dass halt eine neue Version von der OGL kommen sollte. mit der man dann natürlich auch begründen könnte, ja, wir haben eine neue Version, deswegen brauchen wir eine neue OGL und wir interessieren uns dann nicht mehr für die alte und ihr müsst jetzt alles zu der neuen wechseln, wenn ihr noch Content für uns machen wollt. Das, was da geleakt worden ist, wie gesagt, ist nie wirklich bestätigt worden, aber wurde in der Community sehr stark diskutiert und als glaubhaft angesehen, dass halt Content-Creatoren sich halt registrieren müssten, berichten müssen, was sie an finanziellen Einnahmen haben. Die Großen hätten dann halt auch deutlich was zahlen müssen. Und bei den Kleinen weiß man es halt nicht genau, da war auch teilweise irgendwas drin. Wie gesagt, es ist halt auch nur ein Leak gewesen, deswegen weiß man nicht genau, was gewesen ist, nur Vermutungen. Aber es wäre auch, das, was zu sehen war, hätte halt auch beinhaltet, dass man das Recht aufgibt, gegen WOTC zu klagen und entsprechend dann auch irgendwie dann drin stand, ja, auch wenn WOTC dann halt aus Versehen dann halt Sachen halt nimmt, die halt irgendjemand für Öffentlichkeit hat, ja, dann gilt das halt auch als von WOTC veröffentlicht anschließend. Das heißt, WOTC hätte sich das Material von anderen Leuten nehmen können und veröffentlichen können und die anderen haben ja gesagt, dass sie nicht dagegen klagen gegen WOTC, die hätten ja nicht mehr klagen dürfen, das heißt, WOTC hätte das einfach machen können. Ob das alles so legal gewesen wäre und ob das der Endstand gewesen wäre, weiß man halt alles nicht, aber das ist das, was dann halt im Raum gewesen ist. Wie hat Paizo darauf kommuniziert? Paar Tage später. Paizo hat dann gesagt, ja, wir machen ein neues Projekt, wir kündigen auch eine neue Version an, nämlich das Remaster-Projekt. Das soll ein Update zum aktuellen System werden und das hat unter anderem eine neue Lizenz, eine neue offene Lizenz und sie lädt alle möglichen anderen ein, sich zu beteiligen. Das Ganze wurde Org genannt, dann schon am 12.01., also ein paar Tage später halt dann veröffentlicht, also beziehungsweise nicht die Org-Lizenz, aber halt, dass das halt so sein sollte. Und es war dann schon klar, dass das Ganze offen sein sollte, perpetuell, das heißt immer weitergehend. Irrevocable, das hatte nämlich gefehlt bei der Org, aber es ist auch ein Begriff, der sich nachher so erst in der Szene, der Lizenzszene sich ausgebildet hat. Also, dass sie halt nicht mehr zurückgenommen werden kann, dass es halt immer feststehend das ist, dass es nicht mehr auf ein System sich halt besteht, sondern dass es für alle Systeme halt offen ist, dass jeder sich beteiligen kann. Und nicht unter der Kontrolle von Paizo ist und auch nie und nicht unter eine Kontrolle einer sonstigen Firma stehen darf, die halt mit irgendwelchen RPGs, also Rollenspielen, Geld verdient. Das hat halt Paizo vorgeschlagen und hat dann andere eingeladen, sich halt daran zu beteiligen. Was haben denn zwischendurch die Spieler gemacht? Die Spieler und insbesondere ganz viele Content-Kreatoren haben dann eben auch zum Boykott aufgerufen. Boykott von D&D Beyond dann, wie gesagt, weil da halt diese ganzen Bezahlungen gewesen sind von WOTC-Content und von Hasbro auch teilweise. Also Hasbro ist ja schon sehr viel mehr. Das, was man so gesehen hat, war halt relativ viel. Die Zahlen weiß ich jetzt nicht wirtschaftlich gesehen, aber sehr, sehr viele haben halt gesagt, ja, ich mache nicht mehr, ich mache nicht mehr, ich mache nicht mehr. Das war eine sehr breite Bewegung. Und kann man auch ein bisschen was daran ablesen, dass halt die eine Auflage, die für 8 Monate gedacht gewesen ist, von Pathfinder Second Edition innerhalb von wenigen Tagen plötzlich verkauft gewesen ist. Dann hat WOTC wieder reagiert und gemeint, ja okay, das mit der OGL 1.1 gab es nie, wollten wir nicht, nein, das überhaupt nicht, wir machen eine 1.2. Ja, die war nicht mal ganz so krass wie die 1.1er, sie hätte aber trotzdem halt die OGL halt, die alte OGL halt ersetzt und deaktiviert, man hätte halt zu der wechseln müssen, auch da sind noch einige Einschränkungen gewesen, es wären aber nicht mal diese Zahlungen drin gewesen und es die wäre nicht mal revoked worden, die 1.0er, aber sie wäre halt trotzdem irgendwie so ja nicht mehr direkt da drin gewesen und es wäre halt fokussiert rein auf das Pen-and-Paper-Erlebnis, also PDFs und Bücher und sowas wären damit halt drin gewesen und anderes Material nicht und für dieses Online-Zeugs hätte es halt eine virtuelle Tabletop-Lizenz gegeben, die es zum ersten Mal dann vorgeschlagen worden ist, was es vorher halt noch nicht gab und es war halt ganz klar sowas wie irgendwas, was einen Fireball oder einen Magic Missile halt darstellt und visualisiert, das wäre halt verboten gewesen für alle anderen. Das hat nämlich in ihrem 3D-Dings dann nämlich so toll vorgestellt. Weil das wollten sie ja so schön machen. Ja, hat dann nicht so, ja, das durfte dann kein anderer mehr machen, weil das wäre nicht an einem Pen-Paper-Tisch halt machbar gewesen, weil da kann man ja nicht eine Visualisierung machen, das ist ja alles im Kopf. Deswegen halt diese neue Lizenz. Ja, zwischendurch hat dann sich dann wieder daraufhin dann Paizo gemeldet und gemeint, ja, wir haben mal so ein bisschen was rumgefragt. Es haben sich mittlerweile 1500 Publisher gemeldet, die mit uns mitmachen wollen. 49 haben sie namentlich gemeldet. Schon bei der ersten Veröffentlichung haben sich Cobalt Press gemeldet und noch ein paar andere, Chaosium und so etwas. Und in der zweiten Runde sind auch noch sehr große dabei gewesen, insbesondere Roll20 und Foundry VTT, also die großen virtuellen Tabletop-Unternehmen, haben halt auch gesagt, ja, wir unterstützen die Org halt auch. Also wie gesagt, 1500 große und kleine Publisher innerhalb von wenigen Tagen haben halt gesagt, ja, wir wollen diese neue, offene, freie Lizenz, freie nicht, also es geht ja immer noch um Geld verdienen, aber wir wollen halt diese Lizenz haben. Da habe ich jetzt auch nochmal verlinkt halt die, diese entsprechende Pressemitteilung. Dann hat WotC halt einen Stimmungsbild halt sich selbst halt geholt, hat die Leute gefragt, was wollt ihr eigentlich? Ihr wollt doch hoffentlich unseren schönen Wechsel jetzt haben, den wir euch vorgestellt haben. Ja, so nee, ne? Nicht wirklich. Also, sie haben dann auch tatsächlich dieses Survey früh abgebrochen. Also es ist nicht so lange gelaufen, wie sie es ursprünglich angekündigt hatten. Sie haben halt 88% der Community haben gesagt, so nee, wir wollen halt die OGL 1.2 überhaupt nicht haben. Da soll halt nichts drunter laufen. Wir wollen nicht, dass die OGL abgeschafft wird. Die soll weiterlaufen, also die ursprüngliche. Wir wollen auch definitiv keine Virtual Tabletop extra Lizenz haben, sondern wir wollen halt auch, dass das weiter mit der alten halt möglich ist. Wir wollen, dass halt auch andere sowas anbieten können, dass wir da halt auch Konkurrenz haben und ähnliches. Ja, und dann halt tatsächlich sind 62% einverstanden gewesen. Das war eine Option, die sie halt dann auch in den Raum gestellt haben, dass halt ihre neue SRD, das sind diese Spiele-Lizenzen, die ich ja gesagt habe, diese Pakete, die das Spiel beschreiben, tatsächlich unter eine Creative Commons Lizenz halt kommen. Und tatsächlich ein Großteil derer, die halt unzufrieden gewesen sind mit den anderen Sachen, hat sich dafür ausgesprochen. Genau. Dann hat tatsächlich, als sie das veröffentlicht haben, WOTC halt, WOTC halt auch die Kehrtwende gemacht und gesagt, okay, wir müssen jetzt ganz dringend was machen, weil die ganze Community ist irgendwie gegen uns jetzt mittlerweile. Und sie haben halt gesagt, so nee, wir machen halt dieses OGL 1.1 gibt's nicht, OGL 1.2 gibt's nicht, wir nehmen unser Ding, was wir gerade haben, für unser aktuelles Ding und packen das sofort unter die CC BY 4.0. Und das ist auch dann irrevocable, weil die ist ja auch irrevocable. Und machen das auch dann mit der neuen Version für das, was dann 2024 herauskommen soll. Und wir stellen jeden Versuch ein, die OGL zu revoken. Das hat die Community erreicht. Ja. Trotzdem, Org lebt. Im Juli 2023 hat Paizo nämlich dann auch noch die Org veröffentlicht, die sie angekündigt hatte. Und seitdem werden halt neue Produkte nur noch unter der Org-Lizenz halt veröffentlicht von Paizo. Alte Sachen weiterhin unter der OGL, die kann man immer noch weiterhin kaufen. Die sind auch die Lizenzen nicht wirklich aber miteinander verknüpft. Aber ja. Paizo unterstützt halt immer noch die OGL, aber wechselt halt also sicherheitshalber zur Org. Genau, und andere große Namen ziehen halt auch mit. Also auch Cobalt Press hat, glaube ich, das neue System, was sie jetzt rausgebracht haben, was ziemlich genau 5E, also die 5. Edition ist, unter Org auch veröffentlicht und andere auch. Im Deutschen halt Ulysses-Spiele, die man halt auch von das Schwarze Auge ist, glaube ich, auch tatsächlich darunter, aber die sind auch die, die im Deutschen Pathfinder veröffentlichen, hat da mitgezogen. Also das ist tatsächlich aktiv und Pathfinder, da gab es halt tatsächlich diesen Remaster. Ich habe jetzt hier ein paar Pathfinder Remaster Produkte einfach dann, weil ich neugierig war, mir zugelegt und halt hier auch, könnt ihr euch anschauen, wer ansonsten Pathfinder kennt. Genau, und da sind halt diverse, also die haben im Prinzip alles neu benannt oder vieles neu benannt, also jetzt das, was halt WotC dann halt sich ausgedacht hat, haben sie neu benannt, manche Sachen so wie Elfen oder Orks und sowas, die gab es halt vorher schon. Und das haben sie natürlich nicht umbenannt, aber diverse Zauber, Skills und sonst irgendwas. Aber das Regelwerk an sich war ja vorher schon unabhängig. Das hatten sie ja schon vorher festgestellt. Das heißt, am Regelwerk selbst hat sich nicht groß was geändert. Das ist damit komplett abwärtskompatibel, außer dass sich halt ein paar Dinge umbenannt haben. Was aber nicht wirklich schlimm ist, weil es gibt tatsächlich bei Pathfinder eine schöne Online-Möglichkeit, nicht von Paizo selbst betrieben, aber sie geben da halt alle Sachen hin. Das darf halt veröffentlicht werden, ist ja alles frei, von Archives of Nessus. Da kann man das alles nachschauen und da kann man auch immer so einen Button klicken, alte oder neue Version, und dann bekommt man das angezeigt. Man kann sofort mit den Regeln arbeiten, weiß sofort, ob es, was halt die alte und die neue Version ist, und kann halt mit beiden alternativ spielen, wenn man möchte. Genau, und tatsächlich, es hat dieser Remaster sehr, sehr, sehr viel Content tatsächlich verbessert, also insbesondere für die Klassen. Die sind alle sehr viel geiler und cooler geworden mit dem Remaster. Also es macht wirklich Lust, mit dem neuen Zeugs zu spielen. Es ist nicht nur eine, ja, wir machen mal schnell überall die Namen halt einmal durch, sondern es ist wirklich eine Upgrade-Version. Genau, was sie halt machen mussten, das ist halt kein dieses typische Alignment-Dings da mit dem gut, böse, rechtschaffen, chaotisch. Das gibt's halt nicht mehr. Stattdessen gibt es jetzt Holy und Unholy, und auch diese 8 Zauberschulen, wer D&D kennt, das haben die eingeführt, gibt es dann halt auch nicht mehr. Das haben sie jetzt auch ein bisschen was auf eine interessante Art und Weise aufgelöst. Und das war halt zu stark mit D&D verknüpft, und jetzt basiert halt alles auf ihrem eigenen System. Und tatsächlich, wenn man sich hier die Spiele anschaut, sieht man halt auch, dass es halt nicht mehr auf irgendwas anderem basiert, wenn man halt die Lizenz sich halt anschaut. 2024 bis halt auch noch 2025 ist dann tatsächlich die neue D&D-Version rausbekommen. Die heißt nicht mehr One D&D, sondern irgendwie D&D 5. Edition 2024. Irgendwie, wenn man dann so ein bisschen was low-levelig halt spielt mit irgendwelchen One-Shots oder sowas, bekommt man nicht so wirklich mit, was der Unterschied ist. Außer dass Kleriker und Hexenmeister jetzt irgendwie auch wie alle anderen in Level 3 erst ihre Spezialisierung bekommen, was ein bisschen unlogisch ist, weil dann die Kleriker nicht wissen, wer ihr Gott ist, dem sie halt irgendwie, aber egal. Und die Hexenmeister auch nicht. Lore-mäßig ist das ein bisschen seltsam, aber okay, es ist vereinheitlicht. Aber da sowieso bei D&D fast jeder bei dem dritten Level einsteigt, weil man im ersten Level eigentlich nicht wirklich spielen kann, ist das eigentlich so wirklich dramatisch. Und die Spieler, nehmen das halt irgendwie an oder halt auch nicht. Ich bekomme nicht so wirklich mit, dass die Leute das wirklich wissen. Zwischendurch gab es nochmal so ein Ding, dass sie halt bei D&D Beyond plötzlich das Alte abgeschaltet haben und man dann nur noch das Neue hatte, was die Spieler nicht so gut gefunden haben. Ich glaube, das haben sie zurückgedreht. Aber insgesamt ist das halt so eine Version, bei der man nicht wirklich so den Unterschied halt so merkt, wie man jetzt zwischen dem Remaster bei Paizo den Unterschied halt merkt tatsächlich. Genau, und mein Fazit ist dann halt auch, Open Source ist wichtig, Szeneverständnis ist auch verdammt wichtig. Und wenn man halt mal irgendwas geteilt hat, ist es verdammt schwierig, das halt wieder wegzunehmen. Das mag so eine Szene nicht, und Communities können definitiv was erreichen. Und das können wir vielleicht auch halt in so Bereichen halt wie Open Source halt machen. Das finde ich halt super spannend, deswegen wollte ich euch das hier erzählen.
Vielen lieben Dank für den tollen Vortrag. Wir haben noch ein paar Minuten für Fragen. Wem darf ich ein Mikro bringen?
Erstmal danke für die tolle Übersicht. Ein kleines Detail dazu fand ich tatsächlich faszinierend, dass das Ganze ist passiert, während Baldur's Gate 3 rauskam, was halt exakt keine Mikrotransaktion hatte, ein Singleplayer-Spiel war, was einfach komplett der Community das gegeben hat, was sie wollte, und die haben einfach der kompletten Community gegen Schienbein getreten, und die haben einfach, ich glaube, die haben irgendwann einfach Schiss bekommen, dass sie in die Fälle davon schwimmen und die Community sie zurücklässt.
Genau, also Baldur's Gate 3 ist ja nicht von ihnen selbst herausgegeben worden, sondern sie haben es halt auslizenziert, und das ist auch so ein bisschen was ein paar Leute, die sich ein bisschen was damit beschäftigt haben, halt auch gedacht haben, so Leute, irgendwie, ihr macht da gerade was halt total halt im Prinzip in Anführungsstrichen umsonst ist, ja okay, man kauft es sich einmal, aber danach umsonst ist, und wie wollt ihr denn eure anderen Sachen halt verkaufen? Und ihr zieht euch da eine neue Community heran, die aber irgendwie mit dem, was ihr wollt, irgendwie gar nichts zu tun hat.
Ja, hi, danke für den tollen Vortrag. Richtig spannend. Ich hatte bisher nur D&D ein bisschen gespielt als Spieler, und der Spieler hat sich immer um alles gekümmert. Ne? Deswegen ist es super angenehm als Spieler. Was ist jetzt der Unterschied zwischen der CC, unter der WotC jetzt ihr D&D gestellt hat, und der Ork?
Also, wie gesagt, ich bin juristisch nicht in die Details reingegangen. Das eine ist tatsächlich die Creative Commons, die man halt generell kennt. Man kann halt auch kritisieren, dass man halt was macht. Tatsächlich diese eine Folie, die ich zwischendurch übersprungen hatte, weil ich sie jetzt im Ablauf ein bisschen was falsch gefunden hatte, ist auch von der FFE halt ein Kommentar dazu, ob es halt, was man so wirklich lizenzieren kann und was nicht. Die Org schließt so ein bisschen was an, was halt die OGL halt irgendwie angegangen hat. Der Fokus ist ein bisschen was anderes, aber nach dem, was ich sehe, ist der Unterschied nicht so dramatisch riesig für die Auswirkungen für die Community. Es wäre eine CC BY ja halt auch nur. Das heißt, man kann halt kommerzielle Dinge machen, was ja in der Szene auch durchaus sinnvoll ist. Also das ist ja nicht so, dass alles immer frei sein muss. Es geht erstmal darum, dass es offen ist. Also hier sprechen wir über offene Sachen und nicht über freie Sachen. Dass Leute auch was frei anbieten, ist das auch möglich, aber es geht halt um Bezahlsachen halt im Zweifel schon. Genau, kommerzielle. Ja?
Du hattest vorhin gesagt, dass die ursprüngliche Version der OGL kein irrevocable Attribut hatte. Bedeutet das jetzt, dass von den alten Spielen von WotC, die unter der OGL veröffentlicht wurden, die dann revoked wurde, um die zu updaten, oder sind die nach wie vor unter der OGL?
Sie ist nicht revoked worden, also WotC ist ja auch davon weggegangen, dass sie halt das versuchen zu revoken. Inwieweit es überhaupt revokbar gewesen ist strittig. Auch da gibt es halt schon aus der Open-Source-Community in anderen Bereichen halt auch schon die Sachen, ob dieses Wort überhaupt da drin stehen muss oder nicht. Wie gesagt, das hat sich auch erst so ein bisschen was später etabliert, dass man dieses Wort tatsächlich verwendet, weil dieses Perpetual gab es ja, da war ja schon mit drin, dass es halt immer weitergeht. Müsste man halt ausfechten, ob das da wäre, aber da niemand das jetzt abschaffen will, bleibt das auf jeden Fall erstmal alles weiter da. Deswegen ist diese Frage halt weg, aber das war halt auch ein Grund, wo Peise gesagt hat, das ist uns zu unsicher, deswegen gehen wir zu Org und machen eine eigene und machen das so, dass keiner mehr von irgendwem anders da abhängig ist, und sie wollen tatsächlich möglichst das Ganze, also sie ist im Moment unter einer Herrschaft von einer Law-Firm und nicht unter halt einer Nichtregierungsorganisation halt auch. Sie wollen halt jemanden finden, der das halt nimmt und sich in Open Source Community schon sehr etabliert hat, und denken damit halt auch sowas wie an die Linux Foundation oder sowas in der Art.
Vielen Dank.
Hat noch jemand eine Frage? Das ist, glaube ich, gerade die Frage da hinten. Ansonsten kann ich noch ein paar Dinge erzählen. Genau. Da ist noch eine Frage.
Ja, ich glaube, vor ein paar Wochen mittlerweile ist ja von Critical Role, was ja einer der größten TTRPG-Streamer ja per se sind, wahrscheinlich sogar die größten. Ist ja ein neues eigenes Regelsystem. Ich glaube, Daggerhardt war der Name.
Ja, Daggerhardt.
Weißt du, unter welcher Lizenz das
wird? Jein, also es gibt da diese Diskussionen, was halt Sache ist. Da hat Dungeon Discord die Tage halt ein relativ gutes YouTube-Video dazu gemacht, die aber so viele YouTube-Videos macht, die immer ganz dramatisch sind, aber die haben guten Inhalt. Auch hierzu kann man einiges bei ihr finden. Das sieht sehr nach, wie gesagt, das ist jetzt nichts, wo ich halt die Originalquellen habe, aber das sieht wohl so ein bisschen was ähnlich aus wie die OGL 1.1. Wird also relativ kritisch gesehen, aber wie gesagt, das ist alles noch nicht so ganz klar, muss man anschauen, aber tatsächlich, sie haben sich nach allem, was ich weiß, auch nicht dem Org angeschlossen. Auch weil sie noch relativ nah mit D&D verbündet gewesen sind zu dem Zeitpunkt, haben sie ja noch Sachen halt produziert. Ich will denen jetzt auch nichts unterstellen. Die Vermutung auch von Dungeon und Discord ist halt, dass sie halt einfach irgendeine Rechtsberatung halt haben, die halt einfach nur klassisch halt denkt und deswegen halt versucht, das halt alles so zu ziehen, wie man es bei Büchern macht und keine Ahnung halt hat. Da wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, würde ich noch mal kurz zwei Kommentare geben wollen. Nämlich, ich würde auf den YouTuber The Rules Lawyer verweisen wollen, von dem ich nämlich auf diese ganzen Sachen im Großen und Ganzen aufmerksam geworden bin. Das ist ein amerikanischer Jurist, der sein Geld im Prinzip mit Rollenspielsachen halt oder mit Pathfinder insbesondere, aber auch anderen und mit seinen YouTube-Videos verdient, weil er nämlich nicht mit dem juristischen Bereich halt Geld verdient, weil er das für Social Justice halt einsetzt und da halt in dem Bereich halt tätig ist, aber halt sehr gute Übersichten halt auch über solche Dinge halt bringt. Wer sich für Pathfinder und sowas interessiert, dem kann man definitiv folgen. Oder halt mal reinschauen. Der hat auch eine sehr, sehr gute Reihe. Der geht auch noch mal vielen Dingen hier noch mal sehr viel tiefer rein, wer das spannend findet. Auch andere haben was in die Richtung gemacht. Es ist nicht nur er da, aber das ist einer, den man sich vielleicht mal überlegen kann. Und das andere, heute um 20 Uhr haben wir in 106, glaube ich, angesetzt, auch einen Self-Organized Session oder ich habe sie angesetzt, wo man halt auch mal Pathfinder ausprobieren kann. Natürlich können nicht alle in der einen Runde halt spielen, die ich anbiete, aber man kann auf jeden Fall sich das Material anschauen, könnt ihr gleich auch mal machen. Und ein paar andere sind halt auch noch mal da und bieten halt auch noch mal was an. Also wer Lust hat, was zu spielen, kann einfach dann dahin kommen. Wir werden wahrscheinlich nicht alle in den Raum reinpassen, aber wir werden schon was finden.
Liebe Katsatzi, herzlichen Dank für den wunderbaren Vortrag. Dankeschön. Danke.